Halleluja, Halleluja. Himmlischer Vater. Himmlischer Vater, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, du Gott Himmel und Erde. Wir stehen vor deiner heiligen Gegenwart. Wir stehen in deiner Gegenwart, umhüllt von deiner Gegenwart. Da, wo Engel und Engelherrscharen dich anbeten, wo das ganze Universum sich vor dir verneigt. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, lobe deinen Namen. O Herr, du bist stärker als die Sonne. Du bist so tief, tiefer als das Ozean. Du bist unendlich groß. Du bist so gut. Du bist wunderbar. Und du bist hier. Und wir sind bereit zu hören, was dein Geist uns heute Morgen sagen möchte. Sprich, o Herr, sprich. Sende ein Wort, nur ein Wort, und alle werden geheilt. Dein Wort ist ein Feuer. Dein Wort ist wie ein Hammer, was Felsen zerschmettert. O Herr, dein Wort ist wie ein Schwert. Sende dein Wort, Herr, und gib uns Ohren, die hören. Gib uns Augen, die sehen. Gib uns Herzen, die verstehen. Denn wir brauchen dich heute Morgen. Danke, dass du immer unsere Gebete hörst. Denn wir bitten nicht in unseren Namen, aber in den heiligen Namen Jesus Christus. Amen. 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 Einen wunderschönen guten Morgen. Halleluja. Gott ist gut. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Und ich freue mich, so viele Gesichter zu sehen. Ich habe euch vermisst. Und er hat mich auch vermisst. wir sind ja beim Thema Freundschaft. Die Reihe heißt Freundschaft. Und das ist mir auch in den Ferien nochmal klar geworden, dass wir auch Freunde sind. Ja? Und deshalb spürt man, wenn man lange fehlt, wie ich war jetzt lange im Urlaub in meiner Familie, natürlich danke ich Gott dafür und habe sehr genossen. Aber ich bin auch froh, wieder bei euch zu sein und euch sehen zu dürfen und in der Familie Gottes zu sein. Ja, denn das sind wir, eine Familie. So nennt uns die Bibel, weil Gott unser gemeinsamer Vater ist, Brüder und Schwestern. Ja, also Kenneth sagte vorhin oder hat vermutet, ich habe viele Freunde. Ich musste schmunzeln. Ich danke Gott für meine Freunde und ich habe auch von Italien aus die Predigten gehört der letzten Wochen und wie wichtig Freundschaft ist. Und wenn ich meine Freunde nicht hätte, dann wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Und ich bin Gott unendlich dankbar und es ist wahr. Schmunzeln erkläre ich kurz, weil, und da kann jeder, der verheiratet ist und Kinder hat, vielleicht mitreden, irgendwann hat man keine Zeit mehr dafür. Aber man muss sich die Zeit dafür nehmen, ja, auch wenn man, egal ob jung oder alt, aber das ist etwas ganz Wichtiges und das ist auch Disziplin, dass man sagt, jetzt nehme ich mir auch Zeit für meinen Freund, für meine Freundin. Und da gebe uns Gott auch Weisheit und Ausgeglichenheit. Ja, natürlich, Family First und so, das ist wichtig und richtig. Aber natürlich, wenn man ganz auf die Freundschaft verzichtet, dann merkt man, da fehlt auch etwas anderes. Ne? Alles muss seine Prioritäten haben. Und deshalb bin ich dankbar und ich habe viel in diesen letzten Wochen gelernt über diese Reihe Freundschaft. Und heute geht es weiter, allerdings etwas anders. Und ich möchte auch heute, weil ich sehe auch, wir sind gut gemischt, also auch vom Alter her meine ich, wir haben Jüngere, wir haben Ältere. Und weil ja heute auch kein Bibelkolleg ist, haben wir auch noch Jüngere unter uns. Und ich musste auch an meine Zeit, an meine Teenagerzeit zurückdenken. Und ich sehe es ja auch bei meinen Töchtern. Egal, ob ich jetzt die 3-Jährige nehme oder ob ich jetzt die 13-Jährige nehme. Aber ich sehe bei allen 4 Töchtern, Freundschaft ist sowas Wichtiges. Das ist unglaublich, wie wichtig Freundschaft ist. Ich mache das mal an einem Beispiel fest. Die möchte nicht mehr mit mir spielen. Weltuntergang. Die hat mich nicht mehr lieb. Ich bin nicht mehr ihre, wie heißt das, BBF, Best Friends, whatever. Ja, also, und wo wir Ältere sagen, du spielst doch mit jemand anderem. Nein, ich bin Nummer zwei. Sie spielt jetzt nochmal mit der anderen. Sie mag mich nicht mehr. Sie schreibt nicht mehr. Und so weiter. Ja, und wo wir dann vielleicht Ältere das vielleicht ein bisschen so ins Lächerliche ziehen, sollten wir nicht tun. Wir müssen ja empathisch darauf einwirken und das sehr ernst nehmen und sagen, oh nein, was machen wir jetzt? Also, aber erinnern wir uns an unsere Zeit, diese Angst, jetzt fängt ja bald wieder die Schule an, ne? Zu sagen, neben wem werde ich sitzen? In der Schulzeit. Keiner, oder Sportunterricht, wenn man der Lehrer sagt, so bildet mal, so sucht euch einen Partner. Sofort. Und dann immer diese Angst, wenn wir eine ungerade Zahl sind, stehe ich am Ende alleine. Und das ist dann total das Opfer. Ja, und da ist so eine Angst, ich möchte dazugehören. Ich brauche jemanden. Und das auch heute Morgen, wenn man in die Gemeinde kommt, das Erste, was man tut, da sitze ich schon mal nicht. Da auch nicht, da auch nicht. Das ist zu weit vorne, zu weit hinten. Wo bin ich unauffällig? Wo ist mein Freund? Ach, die ist ja auch da. Aber wenn ich jetzt aufstehe, sieht es blöd aus. Mist, was mache ich jetzt? Ja, also ihr merkt, dieses soziale Gefüge, dazu zu gehören, das ist nicht nur bei Kindern, wollen wir ehrlich sein. Ja, das ist ja auch bei uns Erwachsenen. Und ich merke auch bei Älteren, ja, diese Angst, oh nein, wenn meine Kinder ausziehen, dann bin ich hier alleine. Wenn mein Partner nicht da ist, dann bin ich alleine. Angst vor Einsamkeit. Was mache ich mit meiner Zeit? Keiner denkt an mich, keiner ruft mich an. Diese Angst, keinen Freund zu haben. Ich glaube, die ist permanent da. Und da muss man sich auch nicht dafür schämen. Man muss sogar dazu stehen und sagen, ja, ich brauche jemanden. Und Gott hat uns nämlich so erschaffen. Das ist natürlich, das ist normal. Das ist, also denk jetzt nicht irgendwie, ich bin komisch, ich bin seltsam. Das ist total normal. Ich brauche jemand. So, jetzt muss ich so einen auf heilig heute machen. Tut mir leid, aber das ist mir doch sehr wichtig, weil es auch biblisch ist. Ich glaube, bei diesem ganzen Freundschaftsgesuche vergessen wir, glaube ich, einen Freund. Und zwar, ich habe jetzt meinen Pointer vergessen, also müssen wir heute zusammenarbeiten. Kann Gott mein Freund sein? Kann Gott auch ein Freund sein? Geht das überhaupt? Ich möchte heute über diesen Freund sprechen. Und ich möchte, und deshalb habe ich bewusst drei Fragezeichen gemacht. Ich möchte diese Frage, bitte macht alle mit, dass wir sie nicht so schnell beantworten. Okay. ja, es gibt ja zwei Gefahren. Die erste Gefahr ist, dass man sagt, Gott, ey, den kenne ich, ist mein Best Friend, ist mein Kumpel. Ihr merkt schon, wo die Gefahr hingeht, ne? Dass man das dann zu sehr so, wir sind dicke, ne? Und dass man das gar nicht mehr wertschätzt, wer Gott ist. Es gibt natürlich auch eine andere Gefahr. Man kann ja immer von zwei Seiten vom Pferd runterfallen, ne? Die andere Seite ist, und da kennen wir zum Beispiel die zweitgrößte Weltreligion, der Islam. Wenn man bei den Muslimen sagt, Gott ist mein Freund, dann sagen die, es reicht auch schon bei dem Islam zu sagen, Gott, mein Vater. Nein, Gott ist der Schöpfer des Universums. Gott ist heilig. Ihm gebührt Respekt und Ehrfurcht. Und da kommst du an und sagst, Gott ist mein Freund. Das ist schon fast eine Gotteslästerung in der Religion. Ja? Also, und ihr merkt, wo diese Gefahr dann hingeht. Ja? Also wir merken, man kann immer von zwei Seiten. Und da heute mit Hilfe des Wortes Gottes, da möchte ich gerne eine gesunde Mitte schaffen. Und ich möchte, dass du dir selber die Frage stellst, egal wie alt du bist, jung oder alt, ist Gott dein Freund? Ist er wirklich dein Freund? Geht das überhaupt? Kann Gott unser Freund sein? Und wenn ja, wie geht das? Oder ist das respektlos? Ist das zu nah? Will er überhaupt mein Freund sein? Es gehören ja immer zwei Seiten dazu. Ja? Und das ist so wichtig. Und da möchte ich auch gerne von meinen Erlebnissen erzählen und ich glaube, da kann jeder auch mitreden. wie so eine Beziehung mit Gott ist. Denn das ist das Wichtigste, das ist das Schönste überhaupt. Alles, was wir hier tun, alles, was wir sind, alles, woher wir kommen, wohin wir gehen, Gott muss immer im Zentrum sein. Und das ist Wunder, Wunder, wunderschön. Und ich möchte heute über einen Mann sprechen, von dem wir sehr viel lernen können, weil er war so ein Freund von Gott. Lasst uns gemeinsam lesen. Ich möchte kurz euch zeigen, so eine kleine Gliederung habe ich gemacht, wo die Reise heute hingeht. Und zwar kommen wir erstmal eine Folie weiter. Also Nummer eins, ich möchte erst einmal sagen, Gott kann nicht dein Freund sein. Und ich werde euch gleich sagen, warum Gott nicht unser Freund sein kann. Damit fangen wir nämlich an, dass es da ein großes Problem gibt, dass Gott unser Freund werden kann. Dann möchte ich in Punkt 2 über ein Wunder sprechen, über das größte Wunder der Menschheit, das Wunder der Gnade Gottes. Und bei Nummer 3, und jetzt seht ihr hier schon so einen Widerspruch zu 1, ne, wie vielleicht doch Gott unser Freund werden könnte. Ja? Deshalb habe ich bewusst am Anfang gesagt, nicht so schnell die Frage beantworten, weil wenn wir zu schnell, auch wenn wir zu Hause die Bibel lesen oder wenn wir manchmal stolpern wir über Sachen, habe ich schon in der Kindergeschichte, hatten meine Oma schon die Weihnachtsgeschichte, boah, die kann ich nicht mehr hören, dann passiert ganz schnell dieses, dass wir es trivialisieren, dass wir es pauschalisieren, dass wir es billig machen. Das passiert uns allen, wenn man sagt, boah, die Geschichte, ey, die geht mir schon aus den Ohren raus, dass wir sagen, nee, Moment, vielleicht ist da etwas, was ich noch gar nicht so tief gesehen habe. Deshalb lass uns zu Nummer 1 erstmal kommen. Warum kann Gott nicht unser Freund sein? Und über diesen Mann, über den ich sprechen möchte, ist Moses. Deshalb lass uns gemeinsam lesen im zweiten Buch Mose, Kapitel 19. Ich lese für euch die Verse 19 und 20. So kam der Herr herab auf den Gipfel des Berges Sinai. Von dort rief er Mose zu sich. Mose stieg auf den Berg. Doch der Herr befahl ihm, geh sofort wieder hinunter und schärfe dem Volk ein, sie sollen ja nicht die Grenze überschreiten, um mich zu sehen. Wenn sie es trotzdem tun, werden viele von ihnen sterben. Hey, was soll das? Was soll das bitte? Erstmal ruft Gott, also wer die Geschichte vielleicht nicht kennt, erstmal befreit Gott über 2 Millionen Menschen. Die Israeliten in der Sklaverei, die waren ja 400 Jahre Sklaven in Ägypten. Also wir befinden uns hier im Alten Testament, Geschichte schon über 3.000, 4.000 Jahre alt. Und dann befreit er sie aus Ägypten, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Wir sind die frei. Dann sagt Gott, kommt zu diesem Berg. Die kommen zu diesem Berg und dann sagt Gott zu Mose, bereitet euch vor, morgen werdet ihr mich sehen. Die bereiten sich vor, sie waschen sich, sie heiligen sich und dann kommt auf einmal so wie so ein Sturm, so ein Gewitter, die Bibel spricht von einem Posaunenschall. Alle Israeliten stehen da und die wollen zum Berg und dann sagt er, stopp. Noch einen Schritt näher und ich muss dich töten. Du stirbst. Ich finde das total traurig. Also ich wäre ja enttäuscht, weil ich sage, Moment, Gott, erstmal ladest du mich ein, erstmal sagst du, du liebst mich, erstmal sagst du, komm näher. Dann komme ich und dann sagst du, stopp. Und du sagst, nicht, hier ist eine Grenze. Und dann kann man ja sagen, okay, wenn du nicht willst, dann will ich auch nicht. Aber lass uns die Geschichte genau lesen. Er will. Gott will dich. Gott sucht dich. Gott will eine Intimität, eine Gemeinschaft mit dir. Die Frage ist, ob du es willst. Denke nicht, Gott ist nicht an dich interessiert. Denke nicht, ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich bin zu sündhaft, ich bin zu dreckig, ich bin zu schwach, zu klein, zu dick, dünn, hässlich, schön. Nein, Gott will. Und deshalb hat er das Volk Israel auch herausgezogen aus der Sklaverei. Er wollte mit denen eine Gemeinschaft. Aber wir sehen hier eine Grenze. Und heute Morgen möchte ich mit euch über diese Grenze sprechen. Was soll das, Gott? Warum machst du Stopp? Dieses Wort ist Sünde. Das Das Problem, was uns von Gott trennt, sind meine und deine, sind unsere Schuld, die wir auf uns geladen haben, die Gottes Herz traurig machen, die eine Wand aufbauen zwischen uns und Gott. Da ist wie so, es ist so, als ob du ein Radio einschalten möchtest, aber du merkst irgendwie, ne, das ist jetzt im Sommer bei uns in diesem Ferienhaus, wo wir waren, auch passiert. Da war, ich weiß nicht, ein kleiner Windstoß oder was auch immer und da war, wir konnten, also Satellit, ne, die Satellitenschüssel hat sich etwas verdreht, wir konnten gar nichts mehr gucken. Also es reicht nur eine kleine Drehung, ein bisschen vielleicht, ich weiß nicht, und schon Funkstörung. Und schaut mal, warum ist dieser Punkt 1 so wichtig? Ich sage euch warum. Weil das verdeutlicht, wie stark die Liebe Gottes ist und wie sehr unsere Schuld, unsere Sünde Gott verletzen. Gott möchte unser Freund sein, er möchte Intimität. Er hat alles von seiner Seite aus getan, was er tun konnte. Aber das Volk hatte sich nicht gereinigt. Es war noch Sünde im Lager. Und die Sünde war so stark, dass Moses, er sagte, Gott, ich will dich. Aber Gott sagt, Mose, ich kann nicht mit dir sprechen, weil du bist in ein Volk, die haben noch Götzen versteckt. Da ist noch Gemecker, da ist noch Unglaube. Die glauben nicht, die suchen nicht wirklich mich. Die suchen meine Wunder. Die suchen Essen, Trinken, Wohlstand. Die suchen dies und jenes und wollen das Fleisch und wollen das Brot und wollen das Wasser und wollen wieder zurück nach Ägypten. Aber die wollen nicht mich. Du, Mose, ich sehe dein Herz, du willst mich. Gibt es heute Morgen hier einen Mose, der sagt, Gott, ich brauche dich, ich liebe dich, ich möchte dich kennenlernen, ich möchte mit dir reden, ich möchte deine Stimme, ich möchte tiefer hinein, ich möchte dich erleben, deine Herrlichkeit sehen. Dann nimm dein Zelt, dein persönliches Zelt, Mose, und geh raus. Und Mose hat es sofort getan. Er nahm sein Zelt und sagte, liebes Volk, ich liebe euch, aber ich kann nicht mit Gott reden, ich muss alleine mit Gott sein. Und er nahm sein Zelt und es wurde zur Zelt der Begegnung, wo Mose mit Gott sprach. Und da sage ich, und ich habe mir, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, ich habe mir wirklich den Kopf zerbrochen. Ich habe gesagt, was hat der Mose, was ich nicht habe? Was ist das für ein Mann, der mit Gott wie ein Freund redet? Er redet mit Gott von Angesicht zu Angesicht. Was hatte Mose für Qualitäten? Was war es? Diese, Entschuldigung, dass ich dieses Wort benutze, dieses Verrücktsein nach Gott. Der 40 Tage alleine mit Gott auf dem Berg war. Das ist doch langweilig. Das ist doch, wie kann man 40 Tage nicht essen, trinken und auf dem Berg sein? Und als er runterkam und die Sünde sah, der ging wieder nach oben. Zweite Runde. Wieder 40 Tage. Das sind dann 80. Wie kann man 80 Tage auf dem Berg sein mit Gott alleine? Einige halten es nicht mal 2 Stunden im Gottesdienst aus. Ja, und sagen, wann ist das hier endlich zu Ende? Ich frage mich, 80 Tage, hat da nichts zu tun? Ist das nicht langweilig? Ich bin mir sicher, wenn wir ein Interview mit Mose machen würden, der würde sagen, ich hätte noch weitere 80 Tage bleiben können. Wir bleiben doch eine ganze Ewigkeit da oben, wer es vielleicht nicht wusste. Also die Gegenwart Gottes ist nicht langweilig. Es gibt da oben keine Zeit und keinen Raum. Vor der Herrlichkeit Gottes verschwindet alles andere. Du siehst nur noch die Herrlichkeit. Und jeder, der etwas gespürt hat von der Gegenwart Gottes, der weiß, wovon ich rede, das ist einfach nur, wie sagen wir, mega. Das ist einfach nur Hammer. Die Gegenwart Gottes, da ist Feuer, da ist Elektrizität, da ist so eine Tiefe, wir haben dafür keinen Wortschatz. Das ist wunderschön. Und das ist eine Mischung aus Freude, aber aus Furcht. Weil du merkst, ich habe hier mit einem, wie wir gerade gesungen haben, dreimal heiligen Gott zu tun. Und durch sein Licht sehe ich meine Dunkelheit. Und sein Licht dringt in mich hinein und offenbart alle schmutzigen und alle dreckigen und alle tiefen Gedanken, die sich hier drin verstecken und hier drin. Und dann sehe ich in mir Stolz, Fleisch, Egoismus, Nichtigkeit, Hochmut. Und das Blut Jesu kann uns von all dem waschen. Meine Lieben, Gott kann nicht pauschal einfach mal so unser Freund sein. Das geht nicht. Weil jeder, der weiß, was Freundschaft ist, der weiß, da ist Nähe. Also wir haben das alle erlebt, wollen wir ehrlich sein. Ja, kennt ihr das, wenn ihr so einen guten Schulfreund habt oder so? Ja, ich glaube, Simon sprach letzte Woche von einem guten Freund und ich glaube an wahre Freundschaft. Aber wisst ihr, ich will jetzt nicht negativ, verstehe mich nicht falsch, ich will das nicht irgendwie schlecht reden, aber bestes Beispiel unsere Arbeitskollegen. Ne? Da fragt man sich so, okay, das ist ein Arbeitskollege und dann irgendwann mal sagen wir, er ist ein guter Freund, aber wenn wir dann Beruf wechseln, wird diese Freundschaft bleiben? Wenn ja, dann war es wirklich eine wahre Freundschaft. Aber manchmal sagt man, ach, keine Zeit. Ja, wir sehen uns. Ja, wir tauschen nur mal aus. Wir werden uns auf jeden Fall sehen. Nie wieder gehört. Das haben wir alle erlebt. Und das ist ja auch nicht böse gemeint. Ja, das ist ja auch irgendwo normal, wenn man dann Beruf wechselt, wenn man vielleicht Gemeinde wechselt, wenn man umzieht. Aber, und da habe ich auch selber ein, zwei Freunde, nach 20 Jahren, du kannst umziehen, wo du willst. Ja, du kannst gehen, wo du willst. Die Freundschaft bleibt. Weil das ist eine tiefe, intime, wahre Freundschaft. Und viele Freundschaften bei mir, die ich habe, die waren wunderschön, aber die sind weg. Die sind beendet worden. Nicht, weil wir gesagt haben, ab heute bist du nicht mehr mein Freund. Ja? Sondern man hat sogar Nummern ausgetauscht, Adresse, ich schreibe dich auf jeden Fall. Ja, wir müssen uns mal treffen. Ja? Und dann sieht man sich nach 2 Jahren zufällig und da kommt wieder dieses, jetzt wo ich dich sehe, diesmal klappt es, dieses Jahr treffen wir uns. Ne? Und dann wieder 5 Jahre später. Ja? Und das ist, aber da kann man ja, wollen wir mal ehrlich sein, da kann man nicht sagen, das ist eine wahre Freundschaft. Ist es nicht. Es gibt verschiedene Levels von Freundschaften. Ja? Man kann sagen, Bekannter, irgendwie, ja, man kann auch vielleicht das Wort Freund benutzen, aber diese wahren Freundschaften, ey, wenn du dich zwei Wochen nicht hörst oder einen Monat, du sagst, boah, wie geht's ihm? Boah, ich vermisse ihn. Dann gehst du am Telefon, da rufst du an. Und das muss natürlich von beiden Seiten gepflegt sein. Ja? Und so ist es auch mit Gott. Ja, wie tief, wie intim, wie echt ist diese Freundschaft mit Gott? Und deshalb glaube ich, und es kann sein, dass ich mir heute ein paar Gegner hier mache, ich möchte jetzt nicht irgendwie ins theologische, wie soll ich sagen, Diskurs gehen, aber ich persönlich habe heute für mich etwas entdeckt in dieser Woche, was ich so nie gesehen habe. Ich glaube, wenn jemand ein Christ wird und Gott in seinem Herzen als sein Heiland annimmt, durch das Blut Jesu, Amen, wirst du ein Kind Gottes. Ich glaube nicht, dass alle Menschen Kinder Gottes sind, weil das steht in der Bibel. In Johannes 1,12, da steht, alle, die ihn aufnahmen, alle, die Jesus im Herzen aufnehmen, denen gibt er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, also wenn jemand einverstanden ist, da kann ja Amen sagen. Also eine Frage, okay. Ich gehe mal davon aus, dass ihr einverstanden seid. Da gibt es keinen Zweifel, das ist biblisch. Ich habe aber über das Thema Freundschaft nachgedacht und ich bin immer davon ausgegangen, wenn du ein Christ bist, bist du automatisch auch ein Freund Gottes. Und ich sage jetzt nein. Ich sage nein. Aber wie gesagt, vielleicht sieht das jemand anders. Ich sage nur, warum du ein Christ bist und weil du ein Kind Gottes bist, heißt es nicht automatisch, dass du ein Freund Gottes bist. Und da werden wir gleich ein paar Bibelverse sehen. Aber ein Beispiel möchte ich euch gerne geben. Jeder, der eine Tochter oder einen Sohn hat, bitte aufzeigen. Wer hat eine Tochter, einen Sohn? Das sind die meisten hier. Ne? Also es ist ja biologisch nachweisbar, das ist meine Tochter, das ist mein Sohn. Ja? Und deshalb sind wir eine Familie. Aber nur, warum du eine Tochter, einen Sohn hast, heißt es nicht unbedingt, dass du eine freundschaftliche Beziehung zu deinem Kind hast. Es gibt Eltern, die haben diese Freundschaft nicht. Warum ist es ein anderes Thema? Ne? Also, es ist keine Schuldzuweisung. Aber wir Eltern, wir erträumen uns das natürlich. Das ist so schön, wenn ich weiß, dass meine Töchter mir auch vertrauen, auch zu mir kommen können. Und ich, egal wie alt ich dann werde, immer für sie ein Freund bin, eine Vertrauensperson und Zeit miteinander haben. Ein Vertrauensverhältnis. Versteht ihr, was ich meine? Also eine freundschaftliche Beziehung zu unseren Kindern müssen wir uns irgendwo auch erarbeiten. Das beruht ja auf Gegenseitigkeit. Aber ich kenne Eltern, Oder ich kenne auch Kinder, die mir klipp und klar sagen, also mein Papa, nee, der ist nicht mein Freund, dem vertraue ich nicht, meine Mutter auch nicht. Gibt es leider. Versteht ihr, was ich meine? Also ich wollte jetzt einfach dieses Beispiel vom Kind, Familienmann und das auf das Christliche übertragen. Nur warum du ein Christ bist, heißt es nicht, so sehe ich das zumindest, automatisch, dass Gott dir auch vertraut. Und dazu werden wir gleich später kommen. Zu Punkt, das wird dann, werde ich weiter besser nochmal in Punkt 3 erklären. Aber bevor wir über Punkt 3 reden, wollen wir jetzt über das Wunder reden. Kommen wir zu Punkt 2, eine Folie weiter. Und zwar das Wunder, was Gott getan hat, damit es überhaupt erst möglich sein kann, ja, dass wir doch durch seine Gnade Freunde Gottes werden. Eine Folie weiter. Und da habe ich für euch, für uns ein Bibelvers mitgebracht aus Römer 5. Und zwar, da steht, als wir Gott noch als Feinde gegenüberstanden, hat er uns durch den Tod seines Sohnes mit sich versöhnt. Dann werden wir als mit Gott Versöhnte nun erst recht durch das Leben seines Sohnes vor dem Verderben gerettet werden. Darauf hoffen wir, ja noch mehr, wir rühmen uns damit, dass wir Gott auf unserer Seite haben. Wow, also was für Wörter. Wir rühmen uns, also wir geben schon fast an, ja, wir prallen damit, Gott ist auf unserer Seite. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn, der uns die Versöhnung mit Gott gebracht hat. Als wir, die ersten Worte, als wir Gott noch als Feinde gegenüberstanden, ich finde dieses Wort als, der ist sehr tief, der ist sehr, sehr tief. Warum? Also man kann auch ein anderes Wort benutzen, also während. Also während wir Feinde Gottes sind, also da ist eine feindschaftliche Atmosphäre und hier nochmal die Betonung, nicht warum Gott uns nicht liebt, nein, er liebt uns, aber die Sünde macht uns zu Feinden Gottes, weil unsere Sünde beleidigt seine Reinheit, seine Heiligkeit. Und deshalb, ob wir wollen oder nicht, wir sind alle Sünder. Und da ist diese Feindschaft. Aber jetzt kommt's, schaut mal, während wir Feinde sind, ist er für uns gestorben. Am Kreuz. Also es ist nicht so, dass wir erstmal was getan haben und dann sagt, ja, okay, dann sagt Gott, okay, also wenn du das getan hast, wenn du so viel Gutes getan hast, okay, dann mache ich noch mal, dann drücke ich nochmal ein Auge zu, dann denke ich nochmal drüber nach. Nein, 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 wir waren in diesem Zustand des Todes, der Feindschaft. Und während wir sündigen, während wir ihn verletzen, während wir Gott enttäuschen und seine Heiligkeit nicht Genugtuung tragen, handelt er aus Liebe. Aus Gnade. Und das ist einfach nur wahre Liebe. Das ist, da bin ich sprachlos. Wie kann uns Gott so sehr lieben? Und jetzt möchte ich über einen ganz, ganz wichtigen Punkt sprechen, was mich sehr berührt hat. Ein guter Freund, ein Bruder aus der Gemeinde, hat mir vor den Sommerferien ein Buch geschenkt. Dafür bin ich ihm ewig dankbar. Es geht um Predigen. So nach dem Motto, ja, ist angekommen, ich kann nicht predigen, hab's verstanden, danke. Nein, ich glaube, das war nicht der Grund, warum er es mir geschenkt hat. Aber ich liebe Bücher und wir können viel davon lernen. Und da ist ein berühmter Prediger, der heißt John Piper. Und der hat über das Predigen gesprochen. Und da hat er etwas reingeschrieben und ich möchte das gerne vorlesen. Er hat über das Kreuz gesprochen. Und wir können nur dazulernen und deshalb, vielleicht nimmt es mit, also mich hat es getroffen und ich habe Gott um Vergebung gebeten, weil ich auch oft gesagt habe, was ja nicht komplett falsch ist, bitte gut zuhören jetzt, nicht falsch verstehen. Oft habe ich auch gesagt, wir sind Gott so wertvoll, den Satz habe ich oft gesagt, dass Jesus für uns stirbt. Es ist okay, wenn man das so sagt. Aber ich möchte mal kurz einen Ausschnitt von John Piper vorlesen, ein wirklich sehr anerkannter, berühmter Prediger. Schaut mal, was er sagt. Ich lese ganz langsam vor, ein kleiner Ausschnitt, okay? Wenn moderne Selbstwertpropheten, so nennt er die, behaupten, das Kreuz verdeutlicht meine eigene unendlichen Wert, weil Gott bereit gewesen sei, einen so hohen Preis für mich zu zahlen, das wird jetzt hart, verdreht das, verdreht das die Bedeutung des Kreuzes auf schrecklicher Weise. Die biblische Perspektive, jetzt sagt er, also er sagt eigentlich in anderen Worten, Gott, Jesus ist nicht für uns am Kreuz gestorben, weil wir so unendlich wertvoll sind. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Die biblische Perspektive ist, dass das Kreuz den unendlichen Wert von Gottes Herrlichkeit verdeutlicht und die unermesslich große Sünde meines Stolzes. Was uns schockieren sollte, ist, dass wir Gottes Wert so sehr gering geschätzt haben, dass sogar der Tod seines Sohnes nötig war, um diesen Wert, also den Wert seiner Heiligkeit, zu verteidigen. Das Kreuz bezeugt den unendlichen Wert Gottes und nicht die die unendliche Abscheulichkeit unserer Sünde. Ich weiß nicht, ob das jeder verstanden hat. Vielleicht nochmal will ich das gerne mit eigenen Worten. John Piper sagt hier, und ich stimme dem zu. Ja, auch wenn ich sage, okay, etwas hart. Und ich will jetzt auch, ich bin jetzt nicht einer, der sagt, die Formulierung, ich will jetzt nicht hier einen auf Besserwisser oder so oder Klugscheißer machen, bitte nicht falsch verstehen, ja. Aber wir sagen oft immer, er ist für uns gestorben, weil wir so wertvoll sind. Natürlich liebt uns Gott und natürlich sind wir für Gott wertvoll. Das ist nicht falsch grundsätzlich. Allerdings, das heilige Blut Jesu ist nicht gleich wertvoll mit unserem Wert der Seele, sondern viel, viel mehr. Jesus starb am Kreuz, um die Sünde zu verurteilen, die sein Vater, der allmächtige Gott, beleidigt hat. Es ist die Herrlichkeit Gottes, die Jesus verteidigt. Weil, und das ist auch bei anderen Religionen manchmal so, die stellen sich manchmal einen Gott vor, der sagt, ja, du hast zwar gesündigt, aber ich bin ja Gott, ich kann jetzt entscheiden, ob du im Himmel kommst oder nicht. Gott entscheidet, sagen andere Religionen. Eigentlich müsstest du in die Hölle, aber weil Gott Gott ist, sagt er, okay, ich lass dich rein. Das macht unser Gott und der wahre Gott niemals. Er drückt kein Auge zu, weil er heilig ist. Und seine Heiligkeit verteidigt er über alles. Gott sitzt auf dem Thron, er ist souverän und er ist gut und er ist ein gerechter Richter. Und weil er so heilig ist, aber uns auch liebt, kann er nicht sagen, komm, ich drücke ein Auge zu, sondern um dieser Herrlichkeit und Gerechtigkeit Genugtuung zu tragen, vergießt Jesus sein Blut und nimmt die Schuld und zahlt den Preis. Das ist der Wert des Kreuzes, des Blutes. Und das, manchmal hört sich das vielleicht gleich an, aber dieser Prediger doch recht. Das Blut Jesu drückt den Wert der Herrlichkeit Gottes aus und die Abscheulichkeit unserer Sünde. Das muss man einfach mal wirklich so sagen. Gott verteidigt seine Herrlichkeit. Und das alles, was ich jetzt gesagt habe, liebe Freunde, ist wichtig, um Freunde Gottes zu werden. Versteht ihr? Also jemand sagt, ja, aber Dennis, das Thema heute hat doch nichts mit Freundschaft zu tun. Doch, bei Gott schon. Also schaut mal, was für eine Vorbereitung da ist. Also wollen wir immer noch Freunde Gottes sein unter diesem Gesichtspunkt? Also bevor du mit jemandem eine Freundschaft schließt, musst du doch erstmal wissen, wer diese Person überhaupt ist. Wir müssen doch erstmal wissen, wer Gott ist, um zu sagen, er ist mein Freund. Und wenn wir uns mit diesem Gott beschäftigen, dann stellen wir fest, zurück zu Punkt 1, da ist eine Grenze, die wir nicht einfach mal so ignorieren können. Diese Grenze muss erstmal abgeschafft werden. Und es gibt nur einen Weg, um diese Grenze wegzutun. Und das ist das Kreuz Jesu Christi. Das Kreuz tut diese Grenze, diesen Vorhang weg. Und wir haben jetzt, dank Jesus Christus, Zugang zu Gott. Und das ist das größte Wunder, was es in der Weltgeschichte der Menschheit gibt. Das Wunder seiner Gnade ist genau das, was da steht. Er hat den Preis bezahlt für die Versöhnung. Ist Jesus nicht wunderbar? Ist Jesus nicht gut? Womit haben wir das verdient? Aber Gott ist gut. Das Blut Jesu wäscht uns von aller Sünde. Und alle, die es vielleicht denken, da sage ich willkommen im Club, die sagen, ich bin nicht würdig, sein Freund zu sein. Ich kann. Das sind wir wirklich nicht. Aber er hat es möglich gemacht. Und es wäre jetzt falsch, dieses Geschenk nicht anzunehmen, denn dafür hat er bezahlt. Kommen wir zu Punkt 3, und das ist jetzt, wo wir erfahren haben, dass wir doch Freunde Gottes werden können, dank ihm, ist jetzt aber die Frage, wie werden wir Freunde Gottes? Und da bitte ich noch ein paar Minuten noch, ich will euch jetzt nicht müde machen, ja, aber das wäre jetzt falsch, jetzt plötzlich aufzuhören, weil jetzt, wo wir wissen, dass wir Freunde werden können, wollen wir doch noch erfahren, wie geht das eigentlich, ja? Ich habe da einen wunderschönen Bibelvers mitgebracht, und zwar im Psalm 25, 14, sogar in dreifacher Ausfertigung. Es gibt eine sehr moderne Übersetzung, die findet ihr in der Mitte, eine so mittlere, alte Übersetzung, die ist links, die Gute Nachricht, und eine etwas ältere Übersetzung, die ich gerne lese, Schlachter. Ja, kommen wir mal zu der Guten Nachricht. Menschen, die den Herrn ernst nehmen, zieht er ins Vertrauen. Er lässt sie verstehen und erfahren, was sein Bund mit dem Volk bedeutete. Jetzt kommt die ganz neue Übersetzung. Da steckt auch das Wort Freundschaft drin. Die Freundschaft mit dem Herrn gebührt denen, die ihn ernst nehmen. Er lässt sie wissen, wozu sein Bund mit ihnen da ist. Und jetzt schaut mal, wie es eigentlich im Urtext, im Hebräischen wirklich steht. Das Geheimnis des Herrn ist für die, die ihn fürchten. Und sein Bund lässt er sie erkennen. Also was heißt das jetzt? Willst du ein Freund Gottes sein? Dann musst du ihn fürchten. Wenn du ihn fürchtest, die neuen Übersetzungen übersetzen das Wort Furcht mit, du musst ihn ernst nehmen. Wenn du Gott ernst nimmst, wenn du weißt, ich habe es hier mit einem heiligen Gott zu tun, dann nennt er dich dein Freund. Wenn du diesen Respekt hast, wenn du ihn ernst nimmst, wenn du ihn wirklich kennenlernen möchtest, dann, schaut mal, ich finde das schön, diesen Satz, wo war das jetzt? Die Freundschaft gebührt denen, also die Freundschaft gebührt. Also Gott stellt sich die Frage, gibt es heute Morgen hier jemand, der mein Freund sein möchte? Dann guckt er guckt sich dein Herz an und guckt, ob du ihn ernst nimmst. Ob du wirklich ihn kennenlernen möchtest. Ob du ihn kennenlernen möchtest und nicht ihn kennenlernen möchtest, damit er deine Wünsche erfüllt. Unser Herz kann sehr trügerisch sein. Das sehe ich bei mir sehr oft, dass ich ihn liebe, weil ich ihn brauche, damit er mir gibt, was ich haben möchte. Dann habe ich es, dann brauche ich ihn nicht mehr. So viel zum Thema Liebe. Dann frage ich mich, eigentlich liebe ich dich gar nicht, Gott. Eigentlich liebe ich dich nicht. Weil wenn ich dich lieben würde, dann würde ich mir immer noch die Zeit für dich nehmen. Dann würde ich dich immer noch suchen. Egal, ob ich arbeite oder Urlaub habe. Wenn ich Zeit habe für dies und jenes, wie Familie und meine Pflichten, aber ich habe nicht Zeit für dich. Wenn ich mir immer nur die Frage stelle, was will ich, was brauche ich, was ist für mich wichtig und mir nie die Frage stelle, was willst du, wie geht es dir, hast du mir etwas an? Wenn ich dafür keine Zeit habe, dann kann ich doch nicht sagen, er ist mein Freund. Entschuldigung. Aber wie oft brechen wir das Herz Gottes? Wie oft nutzen wir ihn aus, damit es uns gut geht? Aber nach Gott fragt keiner. Nach seinen Wünschen, nach seinen Interessen, was ihn auf die Seele brennt, die Errettung der verlorenen Menschheit. Was ist damit? Geht es um mein Business oder um sein Business? Sind es meine Ziele oder seine Ziele? Geht es um meinen Traum oder seinen Traum? Um was geht es dir wirklich? Was wollen wir wirklich? Und dann sagen wir, wo ist Gott? Aber die Frage ist, wo bin ich? Wo bist du? Wo sind wir? Es geht nicht um mich. Es geht nicht um meine Träume. Es geht nicht darum, dass ich glücklich bin. Es geht darum, dass ich ihn glücklich mache, weil er würdig ist, weil er für mich gestorben ist, weil er Gott ist, weil er heilig ist. Es ist ein dreimal heiliger Gott und wir können ihn nicht ausnutzen für unsere Interessen. Das ist falsch. Das ist falsch. Das hat er nicht verdient. Wir brechen sein Herz. Es ist Gott, um den es geht. Und den müssen wir der Menschheit vermitteln. Nicht einen Weihnachtsmann oder einen Kumpel. Er hat die Welt erschaffen. Er sitzt auf dem Thron. Er ist ein verzehrendes Feuer. Und er hasst die Sünde. Also seien wir vorsichtig. Seien wir vorsichtig, wenn wir sagen, Gott ist mein Kumpel, ich kenne ihn. Im nächsten Bibelvers, komme ich langsam zum Ende, das ist einfach nur wow, dieser Bibelvers, weil ich so sage, ich würde gerne so wie Mose sein. Mose hatte eingeweiht in seine Pläne. Israel hat er seine Wunder sehen lassen. Und jetzt will ich ganz ehrlich mit euch sein, ich möchte Wunder sehen. Ich möchte Wunder sehen. Mose, er wollte keine Wunder sehen. Er wollte Gott sehen. Hört sich gleich an, ne? Hört sich sehr ähnlich an. Und doch ist ein großer Unterschied. Doch ist ein großer Unterschied. Israel wollte Feuer. Israel wollte das Rote Meer, bam. Israel wollte Brot vom Himmel, dann noch Fleisch und dann noch das Wasser aus dem Felsen. Alles wichtig, alles richtig, alles gut. Aber willst du auch Gott? Willst du seine Herrlichkeit sehen? Mose sagte, zeig mir deine Herrlichkeit. Und Gott sagte, Mose, du kannst sie nicht sehen. Ich kann keine Ausnahme machen, Mose. Zeig mir deine Herrlichkeit. Mose, nein, wenn du die siehst, dann stirbst du. Zeig mir deine Herrlichkeit. Okay, ich tue dich in einen Felsen hinein. Und ich gehe an dir vorbei. Und während ich an dir vorbeigehe, rufe ich meinen Namen aus, Jahwe. Jahwe, ich bin, der ich bin. Aber dieser Fels, er wird dich schützen. Und da ist wieder dieser Fels. Jesus Christus, der Fels unserer Hoffnung. Durch Jesus können wir Gottes Herrlichkeit sehen. Willst du ein Freund Gottes sein? Ich möchte dir heute Morgen etwas sagen. Gott möchte dein Freund sein. Gott möchte Zeit mit dir verbringen. Er will dir seine Herrlichkeit sagen. Die Tür ist offen. Er hat es selber gesagt, lässt der Bibelvers noch eine Folie weiter. Schaut mal, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, und das ist auch die einzige Stelle in der Bibel, wo über Freundschaft die Rede ist. Er sagt zu seinen Jüngern, ihr seid meine Freunde. Aber jetzt schaut mal, jetzt ist dieses kleine Wort, ich weiß, den hassen wir, ne? Wenn. Wenn. Und deshalb bin ich der Ansicht, dass nicht alle Christen Kinder Gottes, ja, aber nicht Freunde Gottes sind. Weil Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich aufgetragen habe. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn ein Diener sagt dem Herrn nicht, was er vorhat. Ich nenne euch Freunde, und ihr schaut mal, ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Gibt es diese Zeit, wo Gott dir etwas anvertraut? Kann Gott dir etwas von sich anvertrauen? Interessiert dich das? Bist du an Gott interessiert? Dann werde ein Freund Gottes. Gott ladet dich heute Morgen ein. Wenn du sagst, naja, mir geht's gut, dann kannst du nicht ein Freund Gottes sein, weil er kann dir nichts anvertrauen. Aber die Jünger, denen konnte er anvertrauen, weil sie Zeit mit ihm verbrachten. Wollen wir gemeinsam aufstehen? Wollen wir unsere Augen schließen? Ich lade euch heute Morgen alle ein, vielleicht noch eine Folie weiter. Ich möchte euch zum Abschluss zu diesen drei Punkten diese drei Fragen stellen. Erkennst du deine Not? Erkennst du deine Ohnmacht, dass du nicht von alleine aus ein Freund Gottes werden kannst? Wenn du sagst, ja, ich brauche Gott, ich kenne ihn noch gar nicht. Ich spüre, dass ich habe Gott noch nie wirklich als Freund gesehen. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Dann lade ich dich jetzt ein. Komm am Kreuz. Komm zu Jesus. Und deshalb auch direkt die zweite Frage. Nimmst du das Versöhnungsgeschenk Gottes an? Das Geschenk durch das Kreuz Jesu Christi. Bist du bereit, dank Jesus, erstmal ein Kind Gottes zu werden? Nur wenn du ein Kind Gottes geworden bist, dann erst kannst du ein Freund, eine Freundin Gottes werden. Und dann die letzte Frage. Wenn du sagst, ja, Dennis, ich bin schon Christ. Vielleicht gibt es jemand, der hier sagt, ja, ich kenne die Bibel, ich habe mich auch getauft, ich glaube an Jesus und Jesus hat mich errettet, aber ich habe heute Morgen gemerkt, dass meine Freundschaft mit Gott, die lässt vielleicht noch etwas zu wünschen übrig, und da sage ich dir auch, willkommen im Club. Ja, dann stelle ich dir die Frage, bist du bereit, Gott näher zu kommen, ihm zu vertrauen, ihm zuzuhören, was er dir zu sagen hat, damit er dir seine Wege und nicht nur seine Wunder, ja, Wunder auch, aber auch seine Wege anvertrauen kann. Ich möchte da gerne euch ein Gebet vorsprechen, wenn es jemand gibt, der sagt, ja, das trifft auf mich zu, dann kannst du jetzt für dich beten. Und ich möchte gerne mit euch gemeinsam beten, und alle können gerne an diesem Gebet teilnehmen, dass wir heute zu Gott zurückkommen und unsere Schuld bekennen. Und ja, warum nicht ein Neuanfang mit dieser Freundschaft? Lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich komme vor dir, vor deinem Thron. Ich habe gehört, dass du mein Freund sein möchtest. Herr, vergib mir, wo ich dich zur Seite getan habe und dich nicht als Freund gesucht habe, wo ich meine Wünsche, meine Ziele gesucht habe und ja, und dich und diese Freundschaft vernachlässigt habe. Ich möchte auch dein Freund sein. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich bitte im Namen Jesu, ich bitte das heilige Blut, was du für mich vergossen hast, wasche mich rein. Reinige mein Herz. Nimm weg allen Schmutz, diese Grenze. Gott, nimm sie weg. Ich möchte hindurch. Ich möchte nah zu dir kommen, durch das Blut, durch das Kreuz des Lammes. Vergib mir. Mach mich zu deinem Kind. Und Heiliger Geist, schenke mir diese Vertrautheit mit dir, mit Jesus, damit ich heute auch ein Freund, eine Freundin Gottes werden kann. Danke, Jesus, dass du es möglich gemacht hast. In deinem heiligen Namen. Amen.